Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Wenn ich sage, dass ich Hunger habe, dann haben wir noch genau 30 Minuten Zeit, bis sich meine Persönlichkeit absolut ändert. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 159. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Ricky Reck und ich kann nicht beruhigen, ich bin satt.
Das beruhigt mich.
Kannst du das von dir auch bestätigen, dass es so ein ganz gewisses Zeitfenster gibt? Und ich habe feststellen können, es sind ziemlich genau 30 Minuten.
Ja, das war früher bei mir schlimmer. Das ist etwas besser geworden.
Wie von sich aus oder hast du Werkzeuge gefunden?
Nee, ich habe Werkzeuge gefunden. Mein Verhalten hat sich geändert. Also früher wurde ich echt ungenießbar, möchte ich sagen.
Ja. Auch teilweise so ein bisschen gemein.
Ja. Ne? Und heute ist das eher so, dass ich eher so leicht unterzuckere und nicht mehr viel sage. Ich kann auch nicht mehr zuhören oder mich konzentrieren oder irgendwas. Ich suche dann nach irgendwas zu essen und ignoriere alles um mich rum.
Ja, aber es gibt ja immer so Momente, nämlich zum einen, wenn man gerne passiert das beim Einkaufen. Wenn man Lebensmittel einkauft oder wenn man irgendwo in einer fremden Stadt auf der Suche nach einem Restaurant ist.
Ja.
Und dann doch nicht findet und gerade in einer größeren Gruppe, wenn man in einer größeren Gruppe unterwegs ist und man sich irgendwie nicht einigen kann und der eine dann sagt, komm, wir gehen nochmal da vorne um die Ecke und das passiert dann ungefähr 17 Mal. Mhm. Und eine Dreiviertelstunde später läuft man immer noch durch irgendeine Stadt oder so. Oh. Und es gibt halt so einen Punkt bei mir und vor dem habe ich, glaube ich, Angst und deswegen werde ich, glaube ich, scheiße. es gibt so einen Punkt, da bekomme ich dann Kopfschmerzen von dieser Unterzuckerung und die gehen dann, selbst wenn ich dann was esse, gehen die dann trotzdem nicht weg.
Ah, das ist scheiße.
So, und das ist der schlimmste Punkt und den will ich nicht erreichen. Ich glaube, deswegen werde ich so. Ja, aber ich kann mir jetzt immer einen Keks auf Tasche legen.
Ja, genau. Alle, die dich kennen, haben irgendwie so zwei Kinderriegel in der Tasche.
Ich habe im Auto habe ich immer so, ich habe da immer irgendwie so Pulmoll oder irgendwie sowas liegen. Und gibt man einfach so, auch so in so einem Moment, weißt du, stehst du irgendwo im Stau, hast aber auch scheiß Hunger und dann isst man so drei Pulmoll, wenn man denkt, ist sogar total satt.
Hast du auch so Sachen im Auto liegen, die du sonst zu Hause nicht isst? Also wie eine Dose Pulmoll?
Ja.
Also bei Pulmoll mir ist Fisherman's Friends.
Ach ja, nee, ich habe, wenn wir jetzt hier schon im Markendropping sind, wie heißt denn die Firma, die ich da hatte? Die kaufe ich immer in Holland. Smint. Smint Lakritz. Also so Mint Lakritz-Dinger. Ja. Die habe ich da auch immer liegen.
Ich glaube, es ist ein bisschen wie mit dem Tomatensaft im Flieger. Ne?
Was ganz eklig ist, ist Tic Tac Sprite.
Das kenne ich nicht.
Das ist irgendwie so eine Sonderversion von Tic Tac mit Sprite-Geschmack. Ist aber einfach nur sauer. Aber die ist schon sehr alt, die Packung, sehr alt. Ja, so viel dazu. Aber wir sind ja alle satt hier.
Was Gutes, ja.
So, es ist zwar jetzt schon ein paar Tage her, aber wir müssen noch mal über einen ESC sprechen.
Ja, ich weiß, du hast es gesehen.
Richtig. Du hast ja auch zu später Stunde gefragt, ob noch mehr passiert ist. Witzigerweise habe ich selber, wenn man das gesehen hat, auch erst die meisten Sachen in der Nacht oder am nächsten Tag erfahren. Mhm. Weil so Sachen wie zum Beispiel, dass bei dem israelischen Beitrag geboot wurde und die Leute sich teilweise in der Halle ja rumgedreht haben mit dem Rücken in Richtung des Acts, hat man nicht mitbekommen. Weil die EBU, also die Europäische Broadcast Union, hatte ein, also es ist so ein, sagt man so, aber ich glaube das, weil man hat wirklich nichts gehört, so ein Buh- und Pfeiffilter drin.
Gibt's nicht.
Mhm. Und natürlich haben die währenddessen auch kein Publikum geschnitten, was jetzt mit dem Rücken da stand, sondern das wurde so ein bisschen fürs Fernsehen alles so ein bisschen glatt gehalten. Interessanterweise habe ich ARD geguckt und aber parallel auch den österreichischen Stream von FM4, wo Böhmermann und Schulz kommentiert haben.
Ja.
Und von denen habe ich zum Großteil den Ton gehört. Das heißt, und die hatten genau nämlich, weil die das wussten und vermutet haben, die hatten nämlich eine dritte Person im Zuschauerraum sitzen und haben von da immer Infos bekommen, wie es wirklich in der Halle abgeht. Weil die sitzen ja auch oben in dieser Kommentatorenkabine und bekommen auch nicht so viel mit. Die haben sich aber tatsächlich von einer dritten Person immer Infos geben lassen. Ja, genau. Aber trotzdem, so Sachen hat man dann doch erst am nächsten Tag mitbekommen.
Das ist wirklich erstaunlich, dass sie das so ausgeblendet haben.
Krass, ne? Also ja. so ein bisschen Zensur auch. Ich meine, das ist ja jetzt im Nachhinein, die sind ja so, ich glaube auch nicht so ganz zufrieden mit ihrer Entscheidung, diesen Holländer, diesen Joost da kurzfristig rausgeschmissen zu haben.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob das der echte Anfang vom Ende des ESC war. Ne?
Es ist bis heute nicht so ganz klar, was der eigentlich ausgefressen haben soll. Ne?
Nein, die offizielle Geschichte ist ja, dass der in diesem Green Room Bereich gefilmt wurde, obwohl angeblich gesagt wurde, hier wird nicht gefilmt. Und er das zweimal in Richtung dieser Kamerafrau gesagt hat. Und dann irgendwie gedroht hat, wie auch immer. Aber zu Handgreiflichkeiten soll es ja nicht gekommen sein. Aber keine Ahnung.
Aber du wirst doch nicht von so einer Veranstaltung disqualifiziert, wenn du sagst, ich komme dir gleich darüber.
Nee, eben ja nicht. Und selbst wenn, aus welchen Gründen auch immer, diese Kamerafrau eine Anzeige erstattet hat, so schnell trifft eine EBU nicht so eine Entscheidung.
Nee.
Das glaube ich nicht. Aber, und das war dann ja auch noch, weil ich meine, Schweiz und Estland wollten dann ja wegen der Entscheidung auch nicht auftreten.
Aha.
Sind sie dann aber offensichtlich ja wohl doch. Also ganz offensichtlich, weil Schweiz also hat ja auch gewonnen. So, also an dem Nachmittag wäre ich gern mal da gewesen.
Ja.
Ganz merkwürdig.
Ganz kurios.
Aber Isaac, unser Isaac, konnte durch die Entscheidung ja ganz beruhigt ins Rennen gehen, weil er konnte kein 26. werden.
Ja.
Also egal, der hätte ja auch einfach nicht auftreten, der wäre nicht 26. geworden. So kann man schon mal ganz entspannt da ins Rennen gehen.
Wurde denn Nemo tatsächlich als 26. gelistet?
Nemo hat gewonnen. Der ist als erster.
Quatsch. Nee, wie ist der Holländer?
Joost, glaube ich.
Ach, Joost. Wie alle Holländer.
Es wurde tatsächlich komplett aus der Liste gestrichen. Das Einzige, was nicht geändert werden konnte, war Startnummer 5. Beziehungsweise alle Startnummern. Das heißt, es gab einfach keine Startnummer 5.
Okay.
Weil ich denke mal, die Telefonnummern und alles war ja schon auf...
Ja.
Darauf eingerichtet.
Ah, das ist auch noch nie vorgekommen, ne? Mit einer.
Ich glaube nicht. Ja, und ansonsten muss man ganz ehrlich sagen, ich habe währenddessen, ich habe dir auch geschrieben zwischendurch, wenn es die Schweiz nicht wird, dann zweifle ich an meiner Musikkompetenz, der geringen, die ich habe. Weil nicht, dass das jetzt wahnsinnig gut war, hast du ja wahrscheinlich mittlerweile gehört, den Song, aber das andere war, boah, war das schlecht auch wieder.
Echt?
Oh. Boah. Also selbst dieser, der kroatische Song, der ja von den ganzen Buchmachern Top-Favorit war auf 1, das war so ein, also wie die das auf 1 haben wählen oder schätzen können, und das war, ich glaube, quotenmäßig mit echt weitem Abstand auf 1, so eine schlechte Rammstein nachmache. So ein ganz, also so ein Plastikrock. Plastik-Pop-Metal-Rock. Da sind hier unsere KI-Versionen von Es ist wieder Donnerstag sind besser. Naja, aber man sieht auch mal wieder, Deutschland ist auch einfach dafür nicht gemacht. Das ist ich nämlich, Nemo / die Schweiz auf Platz 1 getippt habe, war anscheinend großer Zufall, weil die deutsche Jury hat Schweden die 12 Punkte gegeben. Also auf Platz 1 gesehen. Und die deutschen Zuschauer haben Israel die 12 Punkte gegeben. Ah, ja. Das heißt, weder die Jury noch die Zuschauer haben den richtigen Riecher gehabt, so was alle anderen in Europa denken.
Interessant. Ich meine, die vielen Punkte für Israel, das ist natürlich aus einer gewissen Motivation heraus, die wenig mit Musik zu tun hatten.
Wobei der Titel, muss ich auch sagen, jetzt echt nicht so scheiße war. Mhm. Der war schon auch im vorderen Drittel, sag ich mal.
Okay. Mhm.
Und das ist ja das, was ich echt an diesem ganzen Wettbewerb nicht verstehe, weil der wird immer so dargestellt als Musikwettbewerb, der nicht politisch sein soll, ganz im Gegenteil.
Ja.
Und das war die größte Politikveranstaltung, die ich seit langem gesehen habe. Einfach genau aus solchen Gründen. Und allein dadurch, dass immer gesagt wurde, dass das keine politische Veranstaltung ist. Und aus den Gründen, die Entscheidung jetzt nicht getroffen wird, mehr Politik kann man nicht machen.
Ja, eben.
Ich weiß nicht, ob das noch über Jahre so gut geht. Vor allem, wenn man jetzt dann auch noch so diese Konflikte damit einbezieht, in so eine Veranstaltung rein und alle, jetzt mal ehrlich, die wollen da einen netten Abend haben. Das ist eine Unterhaltungsshow, darf man auch nicht vergessen.
Ja.
Und dann machen die da so eine Scheiße. Also das ist ja nicht dieses 20-jährige Mädel, die da auf der Bühne stand, die da komische Abschlachtungen macht und sich merkwürdig auf gewisse Art und Weise verhält. Das ist sie ja nicht persönlich. Lass sie doch ihr Lied da trällern.
Ja, eben. Hm. Aber das im Lauf der letzten Jahre ist das ja auch immer mehr zu so einer Klamauk-Veranstaltung geworden, wo eine Art von Musik zelebriert wird, die es im echten Leben gar nicht gibt.
Richtig.
Also keine Charts und kein Spotify und die ganze Musikindustrie hat so eine Musik überhaupt nicht, außer zu Zeiten des ESC.
Ja. Oh, und wir können uns eigentlich auch doch so ein bisschen noch mitfreuen, weil weißt du, wo der Nemo wohnt?
Der Nemo wohnt wahrscheinlich in Berlin, wie alle.
Richtig. Ne? Aber ich habe nachgeguckt. Tatsächlich, sämtliche Songwriter und Produzenten, die dabei beteiligt waren, sind zumindest offiziell aus Zürich oder Basel.
Okay.
Immerhin das, weil da habe ich nämlich extra geguckt, ob die ganze Crew auch aus Berlin kommt, weil dann wäre das echt eine Verarsche gewesen.
Ja, ne? Ja.
Ich bin in der Schweiz geboren worden, als Grund fände ich ein bisschen schwach.
Ja, ne? Ja. Obwohl Celine Dion hat ja mal gewonnen, glaube ich, für die Schweiz.
Ja, das war die letzte Schweiz-Gewinnerin.
Ja, und die hat ja mit der Schweiz überhaupt nichts zu tun.
Wie kam das eigentlich?
Ja, ich glaube, die ist ehrenhalber Schweizerin geworden. Ich weiß nicht.
Ehrenamtlich?
Weil die ist ja eine frankophone Kanadierin. Mhm. Also Muttersprache Französisch. Ich glaube, mit schweizerischen Wurzeln. Vielleicht konnten sie dir einfach einen Pass ausstellen, ohne große Probleme.
Vielleicht hatte die sogar noch einen?
Wer weiß.
Ja, aber das hat Nemo in der Pressekonferenz in der Nacht auch noch gesagt, als er nämlich mit auf eine Stufe mit Celine Dion dann gestellt wurde, weil das war nun mal einfach die letzte ESC-Gewinnerin für die Schweiz, wo der da völlig verdottert geguckt hat, weil, ach so. Daraufhin hat er ja erstmal seinen Pokal zerbrochen, aus Versehen. Aber das scheint öfter zu passieren, weil es gab mehr Satz.
Ach so.
Ja, das ist so ein fragiles Glasding. Ich glaube, die rechnen damit, dass man vielleicht vor Freude das Ding mal irgendwo gegenpfeffert.
Also kein Überraschungsei-Plastik, sondern ist schon etwas hochwertiger.
Ja, so viel zu diesem merkwürdigen, nicht politischen Event. Ich möchte aber an der Stelle noch einmal die herausragende Arbeit mal wieder des diesjährigen Steadicam-Operators hervorheben. Mhm. Steadicam, ne, dieses Kameratragesystem, wo die Kamera, wenn man mit der Kamera läuft, so ganz smooth dahergeleitet.
Ja.
Und der Typ, wie der da einfach 4 Stunden seine Choreografie abarbeitet, das ist so. Also ich meine, die proben ja, also die ganze Halle, die proben ja wochenlang diese ganzen diese ganzen Abläufe, ne? Aber was der dafür wirklich für eine Choreografie als einziger ja dauerhaft, ich meine, die anderen wechseln alle jeden Song einmal.
Ach so.
Also die auf der Bühne sind, meine ich jetzt. Aber der macht einfach alle 26 Songs und lernt alles auswendig und hat dabei richtig geile Arbeit gemacht. Ist richtig gut, der Typ.
Wow.
Die haben auch damals, das war doch auch beim ESC zum ersten Mal, dass ein Steadicam Operator auf so einem Segway da mit der Steadicam durch die Gegend heizt und dann von dem Dingen aus 20 km/h auf die Bühne springt und weiterläuft. So, da gibt's von diesen Steadicam-Leuten vom ESC gibt es immer Behind-the-Scenes-Videos. Die haben immer einen Kameramann, der nur die dabei filmt, was sie machen. Kannst du immer bei YouTube, kannst du dir danach die Steadicam-Leute angucken.
Wer stellt denn überhaupt die Video-Crew und Audio-Crew?
In solchen Key-Positionen, wie jetzt zum Beispiel der Steadicam, kann ich mir vorstellen, dass sich Regisseur XY, das sind ja ganz viele Leute, die da immer beteiligt sind, da gewisse Leute wünschen. Ansonsten wird bei solchen Sachen ganz oft eine, zumindest jetzt so zum Beispiel ganz normale Kamera-Operator werden von vor Ort genommen. Mhm. Also wenn jetzt irgendeine Produktion in München produziert, eine Studiosendung, dann schleppt man da nicht aus Köln Kameraleute mit, sondern die werden von vor Ort genommen. Es sei denn wirklich an so Schlüsselpositionen, wo man sagt, da möchte ich den und den haben.
Mhm. Wer ist denn der Produzent des ESC?
Die EBU, also die European Broadcast Union.
Okay, mit anderen Worten, die buchen und bezahlen auch sämtliche Beteiligte.
Ja, die sind natürlich der Großkunde. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern so die ganzen Big Countries, unter anderem Deutschland ja auch dabei im NDR und so, wie weit die dann als Subproduzenten alle noch mit da drin hängen. Das weiß ich nicht.
Das erscheint mir ziemlich komplex, die ganze Kiste. Weil es gibt ja die nennen sie auch die Big Five.
Ja.
Die Hauptgeldgeber für die Kiste. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, glaube ich auch.
Boah, ich weiß nicht.
Und Schweden oder so was irgendwie.
Und Schweiz bestimmt. Das wird jetzt spannend im nächsten Jahr, ne?
Ja.
Wo in der Schweiz findet das denn statt?
Ja, viel Auswahl haben sie da ja nicht, ne?
Nee.
Also Zürich oder Bern.
Ich weiß, in Basel gibt es auch so eine Halle, die ist aber bei weitem nicht groß genug. Ne? Also
es geht ja nicht nur um die Hallen, um die Halle vielmehr, sondern auch um, du musst ja Crews, Künstler und alle Gäste da irgendwie unterbringen. Du brauchst ja tausende von Hotelzimmern.
Vielleicht wird es ganz klein. Ein ganz kleines Event. Ja, aber wo wir jetzt schon bei Musik sind, ich habe eine Chansonette namens Gudrun Knilf gefunden. Die auch.
Hab ich noch nie gehört.
Ja, hast du noch nie gehört, dann hör mal rein.
Es ist wieder Donnerstag, mach dein Handy an, wenn nicht Podcast hören, an welchem Tag denn dann? Verkocht und abgedreht mit einer neuen Episode, das ist die beste Unterhaltungsmethode. Wir sind Daniel und Recki, labern
ja, auch,
euch
für die gediegene Bar-Musik gibt es eine Version von Es ist wieder Donnerstag.
Das ist die mit Abstand beste Version bisher.
Ja, vielen Dank an Gudrun Knilf.
Ja.
Herrje. Komm, mach mal mit vernünftiger. Jetzt kommen wir heute das Musikspezial. Was hast du für einen Tipp, nicht Tipp? Wie heißt das? Song des Tages.
Song des Tages. Ich habe sogar zwei mitgebracht.
Sehr gut.
Der erste ist mal wieder ein Todesfall. Allerdings quasi ums Eck, denn gestorben ist vor ein paar Tagen der Produzent Steve Albini, der quasi einer der Pioniere dieser ganzen Grunge-Bewegung war und unter anderem auch zum Beispiel ein Nirvana-Album produziert hat. In Utero, sagt ihr vielleicht was?
Nee, Uterus kenne ich. Uterus.
Uterus. Kennst du? ja, und der ist dieser Tage mit Anfang 60 gestorben und deswegen habe ich einen von ihm produzierten Song mitgebracht von den Pixies. Mhm. Where is my mind von 1988.
Weil du gerade sagst, mit Anfang 60 gestorben. Wie alt wäre denn Kurt Cobain heutzutage eigentlich? Der war doch auch noch ganz jung, ne? Als er sich...
Der war 27, als er sich die Birne weggeblasen hat.
Und das war Anfang der 90er. Anfang, Mitte...
Was, 94?
Ja, kann sein. Rechnen.
Ganz so einfach zu rechnen.
70, sagen wir mal 68 oder so, 67, 68 rum geboren.
Dann wäre er ja exakt so alt wie ich.
Also zum Beispiel, ja. Ja, okay. Hm?
Aber ich meine, der wäre ein paar Jährchen älter als ich gewesen.
Gut, aber wir waren ja bei den Pixies.
Mhm. Genau, also die Pixies waren auch so eine Vorreiterband. Die haben noch nicht zur Grunge-Bewegung gezählt, aber die ganzen Grunge-Bands haben sich auf die Pixies berufen. Und interessantes Album und ist vielleicht so der kommerziellste Song auf dem Album. Mhm. Wie gesagt, Where is My Mind von 1988, produziert von Steve Albini.
Schon auf der Liste.
Sehr schön.
Ich habe mitgebracht von einer guten Freundin von Gudrun Knilf einen Titel, ja, nämlich In dieser Stadt von Hildegard Knef.
Wow.
Nein, weil in diesem Zusammenhang von Gudrun Knilf habe ich gedacht, ich hör mal echte Sachen von Knilf. Und ich war erstaunt über ihr Lebenswerk, wie viele Jahre, also die hat ja nicht in der Masse wahnsinnig viel gemacht, aber über so viele Jahre, ja, also ne, über 30 Jahre sehr konstant immer Sachen rausgehauen, die irgendwie alle gar nicht schlecht sind. Mhm. Und in dieser Stadt von 1966, also eins der früheren Sachen, packe ich mal mit drauf.
Sehr schön. Ich habe noch einen zweiten Song mitgebracht, weil einer meiner Lieblingskomponisten, Billy Joel, hat diese Woche Geburtstag gehabt.
Herzlichen Glückwunsch.
Er ist 75 geworden und spielt immer noch fleißig Klavier. Und da habe ich mal von 1982 vom Album The Nylon Curtain ein Albumtrack mitgebracht, so eine 7-Minuten-Nummer. Mhm. Relativ sozialkritisches Ding, hat mit dem Vietnamkrieg zu tun und so. Goodnight Saigon.
Oh, das kennt man, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Das ist doch ich verwechsel immer Billy Joel und den anderen, dessen Name mir nicht einfach, aber das ist der Madison Square Garden, der Typ, ne?
Genau, Billy Joel spielt jede Woche einmal im Madison Square Garden.
Aber verdammt, mit wem verwechsel ich den denn immer?
Das weiß ich nicht.
Ja, siehst du, das, für mich ist das eine Person, aber es sind zwei. Ja, ich habe hier noch ein kleines Thema, das hat auch ein ganz kleines bisschen was mit Musik zu tun, aber verrat mir mal, ab wann hat man es geschafft?
Im Musikbusiness meinst du?
Nö, überhaupt. Also vielleicht auch so, aber so als Person. Wann hat man es geschafft?
Es ist gar nicht so einfach zu definieren.
Nee, guck mal, dann beschränkt man das mal aufs Musikbusiness.
geschafft hast es entweder, wenn man dich kennt, oder du viel Geld damit verdienst. Oder beides.
Oder, und da kommt jetzt McDonald's ins Spiel, McDonald's hebt das nämlich jetzt auf eine ganz andere Ebene, wenn du dein eigenes Menü bei McDonald's hast.
Das ist mir auch aufgefallen, die Kaulitz-Brüder.
Die Kaulitz-Brüder von Tokyo Hotel haben jetzt jeder ihr eigenes McDonald's-Menü und es wird so massiv Werbung da ja auch gerade gemacht und die spielen auch selber in der Fernsehwerbung, spielen die auch ihre Werbung. Und da ist mir dieser Satz gekommen, so, hat man es jetzt geschafft?
Es gibt den alten Spruch im Musikbusiness, du hast es geschafft, wenn du deine eigene Musik im Aufzug hörst.
Ja, jetzt so, das sind ja auch noch so McPlant-Menüs, die da jetzt vorantreiben. Also ich wäre gerne mal diesem Gespräch dabei gewesen, weil irgendjemand musste ja, oder das Management wird ja gefragt haben, wenn man McDonald's hat angerufen und dann gab es ja irgendwann so dieses Erstgespräch, wo die sich zusammen mal an einen Tisch gesetzt haben. Da wäre ich gerne mal dabei gewesen. Weil, also was erzählt McDonald's denen jetzt, warum die richtigen Testimonials für zwei Menüs sind?
Ja.
Für das Bill-Menü und für das Tom-Menü.
Und beide sind
und was sagt
Heidi
dazu?
Vegan, oder was?
Sind auf jeden Fall, ich meine, es sind beides so McPlant, also so Pflanzen-Patty-Burger-Menüs, ja.
Okay. Ja, die sind jetzt auch nicht Deutschlands bekannteste Vegetarier oder so, ne?
Nee, überhaupt nicht.
Nee.
Und da habe ich jetzt nicht geguckt, aber das wird ja auch keine internationale Kampagne sein.
Nee.
Also in den USA, wo die ja auch jetzt nicht unbekannt als Personen sind, oder zumindest der Tom ja nicht, aber McDonald's USA wird ja jetzt nicht mit den Kaulitz-Brüdern werben.
Nee, keine Chance.
Ja, und scheinen gut zu zahlen.
Ja. Ja, die also überhaupt das erste Mal, dass so eine Kette sich, also so eine Burger-Kette sich jemanden schnappt, der explizit für so ein Menü Werbung macht.
Ja, sogar zwei Menüs benannt. Ich meine, weil das ist nämlich, glaube ich, sogar auch noch der Trick, jetzt nicht damit zu werben nur. Mhm. Ich glaube, das gab es nämlich schon, dass irgendwelche Promis dafür Werbung gemacht haben.
Ja, ich glaube schon.
Aber jetzt halt, ich glaube, der Schachzug ist wirklich zu sagen, für so Fans, ich gehe zu McDonald's und bestelle mir ein Bill-Menü.
Ja, genau.
Weil das bestellt man sich auch, obwohl man die Zutaten gar nicht mag. Ich weiß jetzt nicht, wer von wem. Das eine ist irgendwie mit Mango-Pfirsich-Soße dann auch noch und bei dem anderen ist ein Milchshake statt einer Cola dabei. Mhm. Will man ja vielleicht gar nicht, aber dann ist das jetzt dummerweise das Bill-Menü, also bestelle ich mir das Bill-Menü.
Ja. Weil ich großer Bill-Fan bin.
Echt sehr, sehr, also manchmal muss man einfach nur richtig geile Ideen haben.
Ja. Apropos geile Ideen. Im Moment ist ja viel die Rede davon, dass Deutschland so ein miesepetriger Haufen ist, dass der denn irgendwie nichts mehr auf die Kette kriegt und so. Und nicht mal ein bezahlbares E-Auto ist ja das große Thema im Moment. Aber wenn man mal ein bisschen zurückblickt, und man soll ja eigentlich nach vorne blicken, aber ich blicke jetzt mal zurück, haben unsere Erfinder und Ingenieure in der Vergangenheit eine ganze Menge geleistet. Ne? Ich bin nämlich über so eine Liste gestolpert, deutsche Erfindungen.
Boah. Die ist unfassbar lang, oder?
Die ist unglaublich lang.
Insbesondere doch bestimmt auch innerhalb der beiden Kriege, oder?
Es ist unglaublich viel Ende des 19. Jahrhunderts passiert in Deutschland. Mhm. Also ich habe mal so eine winzige Auswahl getroffen. Angefangen natürlich mit dem Buchdruck 1440 von Gutenberg. Aber dann die Glühbirne, ne, ist von einem Heinrich Göbel erfunden worden. Der war nur zu blöd, sich die patentieren zu lassen. Deswegen ist Edison ein paar Jahre später hingegangen und hat das Patent angemeldet.
Echt?
Das Telefon ist auch von einem Deutschen, Johann Philipp Reis, erfunden worden. 1859 und Graham Bell, der als Erfinder des Telefons gilt, der hat eine Weiterentwicklung patentieren lassen. Werner von Siemens hat sowohl den Dynamo als auch die Straßenbahn erfunden, 1866 und 1879. Gottlieb Daimler hat 1885 das Motorrad erfunden. Und ein Jahr später hat er den Motor in eine Kutsche eingebaut. Blöderweise hatte Karl Benz aber schon ein Patent angemeldet für den Motor im Vierradauto. Otto Lilienthal, 1894, Gleitflugzeug. Wilhelm Konrad Röntgen, 1895, Röntgenstrahlung. Manfred von Ardenne, 1930, das Fernsehen.
Moment, davor kommt noch der Zuse.
Der Zuse, der hat
den Computer erfunden.
Den Computer erfunden, genau. Ja. Und zumindest das binäre automatische Rechnen.
Ja.
Und am allerwichtigsten, 1897 schon, Felix Hoffmann, die Aspirin.
Tatsächlich überhaupt an der Charité in Berlin ist unfassbar viel in der Pharmazie und immer im Arznei- und Impf-Business geschehen. Ne?
Das stimmt.
Wie sie nicht alle heißen, Robert Koch, Behring, wer war da alles, die damals da rumgeforscht haben?
Das war ja auch stimmt, so. Koch war auch ein großer Name in der Sache. Und gar nicht so weit zurück, 2020 war es, glaube ich, noch, nicht 21, der mRNA-Impfstoff von BioNTech.
Stimmt. Ja, plus, es klingt ja jetzt so doof, aber diese ganze Rüstungsindustrie, wie viel Rüstungskrams von Mannesmann und diesen ganzen, also jetzt nicht ja unbedingt erfunden, aber doch ja im großen Stil so, ja doch schon ein bisschen erfunden.
Ja, da gibt es eine ganze Menge und irgendwie, anscheinend fällt dir im Moment nichts ein.
Nee, vielleicht ist auch gerade alles erstmal da. Ja. Vielleicht muss man einfach mal, wie du sagst, nach vorne gucken und einfach mal mit dem arbeiten, was man so hat.
Ja, genau.
Ja, nicht schlecht.
Ja.
Ich überlege gerade, was wirklich, was ist so, ja gut, komm, der mRNA-Impfstoff, der zählt. Ich wollte gerade sagen, so, was ist in den letzten 10 Jahren wirklich in Deutschland entwickelt und entworfen worden, was weltweit jetzt ein Hit ist? Aber das zählt.
Der Impfstoff. Ja, das zählt auf jeden Fall.
Und, ist ja nicht der Impfstoff, sondern die Art und Weise eines Impfstoffs.
Genau, richtig. Und ich glaube, es ist etwas länger als 10 Jahre her, aber selbst das MP3-Kompressionsformat ist von einem Fraunhofer-Institut erfunden worden.
Stimmt, Revolution eigentlich auch, ne?
Aber inzwischen überholt, ne?
Absolut. Ich habe jetzt die Tage, habe ich noch mal wieder Archivarbeit geleistet und habe 2 alte PC-Laptops entdatifiziert, um die wegschmeißen zu können und habe da jemandem die Fotos und alte Dokumente von den Festplatten runtergeholt und bin natürlich auch unter anderem über gigabyteweise an schlecht komprimierter MP3-Musik gestoßen. Ja. Wo man dann ganz kurz überlegt hat, sich das aus Nostalgie doch noch zu sichern und zu backuppen. Aber warum?
Ja.
Also ich konnte den Gedanken verstehen, weil das ist ja wie so eine Art Playlist. Jetzt nicht, dass man unbedingt diese schlechten MP3s hören will, aber das ist ja schon eine Playlist aus einer bestimmten Zeit an Musik, die man gehört hat. So ist, wir haben Fotos gemacht. Wir haben Fotos von den Ordnern gemacht. Also MP3, ja, ist zumindest als Dateiformat. Komprimierte Dateiformate sind natürlich ja noch sehr aktuell, aber da gibt es wesentlich bessere.
Das stimmt. Alles das, was wir so gestreamt hören, ist inzwischen in wesentlich höherer Auflösung als MP3.
Ja, absolut. Absolut. Sag mal, ich habe jetzt, guck mal, heute passen die Themen so nahtlos ineinander. Ich habe dir doch mal, ich weiß nicht, ob im Podcast oder privat von dem Mount 10, von dem Swiss Fort Knox erzählt.
Ja.
Dieser Datencloud, die in der Schweiz in einem Berg drin ist. Ja. Im Prinzip ja auch schon revolutionär, weil, wie gesagt, kilometerweise unter einem Berg, wo die Serverzentren sind, Kühlung über einen See, der unter dem Berg ist. Das heißt, selbst da kann bei einem Atom- oder Biowaffenangriff jetzt nicht viel passieren.
Ja.
So, aber das ist jetzt, also ich weiß nicht, ob das wahnsinnig neu ist, aber es gibt noch viel geileres Rechenzentrum. Das ist das AWA, das Arctic World Archive. So, und da schickst du deine Daten erstmal in eine Cloud und das liegt dann auf einem AWS-Server von Amazon, der aber dediziert in Norwegen steht. Warum in Norwegen? Weil von da aus ist das nicht weit wirklich bis zur Arktis. Und da werden die Daten versteckt in so alten Minen unter dem Eis eingelagert, aber nicht auf Datenträgern, sondern sonst was, sondern die Daten werden auf einem 35 mm Film ausbelichtet in so Art QR-Codes quasi. Und zwar in der Form, dass immer am Anfang dieses Films die Entschlüsselung des Codes steht. Also wie der Code zu entschlüsseln ist. Das heißt, im Moment rechnen die von mindestens 1000 Jahren Haltbarkeit. In 1000 Jahren kann irgendjemand hingehen, der den Code überhaupt nicht kennt und kann anhand dieses Master-Sektors am Anfang dieses 35 mm Films rausbekommen, wie alles dahinter dekodiert werden muss.
Und das Ganze ist auf analogem 35 mm Film?
Ja. Ja. Du kannst dir jetzt vorstellen, was das für Kosten sind. Ne? Also es gibt Speichervarianten da, wo du sagst, ich brauche da jetzt, keine Ahnung, 20 Gigabyte, was ja wirklich nicht viel ist für die Speicherung, aber für solche Daten, da braucht man ja auch nicht viel, wirklich viel Platz. Die werden dann verteilt mit anderen Usern Daten auf verschiedenen Filmen. Das heißt, du kommst so klar gar nicht mehr an die Daten dran.
Ja.
Du kommst immer an die Daten ran, weil, wie gesagt, die liegen auf der AWS in Norwegen immer noch. Solange da solange das Rechenzentrum nicht zerstört wird, kommst du immer innerhalb von Minuten an die Daten dran. Es geht ja nur darum, dass, wenn alle Rechenzentren auf der Welt zerstört werden, dass man dann trotzdem an diese 35 mm filmen kann. Und so ein dedizierter Film, dass wirklich nur deine Daten auf einem Film sind, geht für ein Gigabyte bei 9000 Euro los. Aber muss 50 Jahre Vertrag abschließen. Mhm. Also 50 Jahre a 9000 Euro im Jahr.
Okay. 9000 im Jahr.
Ja. Achso, ja, das, genau, das sind Jahrespläne. Oder war das sogar im Monat? Ich weiß, es war so unfassbar teuer.
Also wird man sich zweimal überlegen, ob man die Hochzeitsfotos da auf ewig speichert oder nicht.
Ja, ich würde gerne wissen, wer da, also was da für Daten gelagert werden. Also, weil das ist, die haben sich auch nicht ganz umsonst da diese Stollen in der Arktis ausgesucht, weil da ist die Luftfeuchtigkeit, Temperatur, ist alles so perfekt, um diese 35 mm Filme halt über, also die Schätzung, die können es halt nicht garantieren. Garantie ist auf 1000 Jahre, Schätzungen gehen auf 5000 Jahre, die das da definitiv übersteht. Wahrscheinlich wird es ja sogar noch länger halten, man, keine Ahnung. Aber da packe ich ja nicht meine Mallorca-Fotos drauf.
Nee. Gibt es eigentlich Schätzungen oder Untersuchungen, wie lange digitale Daten zur Verfügung stehen, halten quasi?
Ja, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe jetzt aus Gründen, misste ich ja gerade sehr viel aus und habe hunderte von CDs und DVDs gebrannten, zerstört und geschreddert, um die zu entsorgen. Hab aber so eine Handvoll, ich würde mal sagen 50 gebrannte CDs und DVDs behalten, um die mit ins Büro zu nehmen, um die zu kopieren, weil ich dachte, ach, da will man bestimmt noch mal dran, so alte Backup-CDs und so. Mhm. Alle samt im Arsch.
Echt?
Komplett. Und das waren jetzt CDs von 2002, ich glaube, bis 2005, 2006. Und jetzt auch, kann man nicht den Hersteller sagen, also verschiedenste Hersteller, teilweise mit Stift beschriftet, teilweise gar nicht beschriftet, großartig, teilweise mit diesen Aufklebern beschriftet, aber komplett alle in mehreren Laufwerken versucht, alles im Arsch. Das heißt, ich hätte mir am Abend vorher gar nicht diese Arbeit machen müssen, mit einer Schere, und ich hatte Muskelkater in der Hand, mit einer Schere jede CD zweimal zu durchschneiden. Ich hätte die einfach wegschmeißen können. Ja, sehr. So viel zum Thema digitale Daten auf CDs. Selbst gekaufte, gepresste CDs werden nur mit 20 bis 30 Jahren angegeben.
Sieh an. Hm.
Das heißt, da müssten jetzt eigentlich auch schon die ersten CDs nicht mehr funktionieren. Mhm.
Und ich habe tatsächlich alte CDs, also kommerzielle Musik-CDs, aus den ersten Jahren.
Also könnte sein, dass es...
Ja. Ich habe noch keinen CD-Player mehr.
Das kommt ja noch dazu. Nein, ich habe auch jetzt hier, ich stand auch vor meinem CD-Regal und habe auch die Entscheidung, ich habe damals hat man ja, kann man ja offen drüber sprechen, man hat ja Musik geklaut, ne? Auch, hat die sich vom Kollegen gebrannt und damit das schön aussieht, habe ich mir dann auch die Cover ausgedruckt und in eine CD-Hülle reingetan, sodass das von außen erstmal aussieht wie eine normale CD. Aber die habe ich alle aussortiert, also ich habe es ja noch nicht getestet, aber auch völlig zu Recht, weil sie einfach im Arsch sind. Wenn sie nur noch die Originalen behalten.
Ja, spätes Karma, ne?
Ja, geht so, aber dafür zahlt man das ja heute monatlich. Ja. Dafür zahlt man das ja heutzutage ab. Nee, und außerdem, Apple hat doch damals so einen geilen Schachzug gemacht mit, wie hieß das nochmal, Apple oder iTunes Match oder so.
Ja.
Ja, da damals hatte man noch so seine iTunes-Library dann so da drin mit den ganzen geklauten MP3s und so. Mhm. Und wenn man ein iTunes-Match gekauft hat für 25 Euro im Jahr, hat der ja doch deine ganze Bibliothek quasi so gewandelt, als hättest du die im iTunes-Store gekauft. Und hat deine ganze geklaute Musik legalisiert, weil die davon ausgegangen sind, dass du das von CDs von Original-CDs eingeladen hast. Und deswegen gab es das jahrelang, also erst Jahre später als in den USA, hier in Deutschland, weil die GEMA sich quergestellt hat. genau aus diesen Gründen. Naja, ist verjährt.
Ja, ja.
Ja, ja.
Ich habe einen Fail der Woche mitgebracht, statt einen Tipp der Woche.
Oh. Hau raus.
Ich war gestern in unserer Kreisstadt Euskirchen, weil ich einen Augenarzttermin hatte und wollte danach noch so ein bisschen frühstücken gehen. Und die Auswahl an Cafés in Euskirchen ist nicht sehr groß. Und da bin ich zu einem der größeren in der Innenstadt gegangen. Und was ich dann bekam, hat mich total umgehauen. Weil es so absurd war. Ich habe 2 Schnitten Brot, quasi so getoastetes Brot mit 3 Dips obendrauf bestellt. Mhm. Ich wollte auch kein Riesenfrühstück haben. Und ein Cappuccino dazu. Der Cappuccino kam zuerst, war einer der schlechtesten, die ich je getrunken habe.
Warte mal ganz kurz, war das so ein Kaffee oder so eine Bäckerei mit Kaffee?
Ein richtiges Kaffee. Keine Kette. Es gibt ja so eine deutschlandweite Kette, glaube ich, die ist gar nicht so sehr schlecht. Hängt sehr davon ab. Ich glaube, das ist ein Franchise, wer das betreibt. Aber in diesem Fall ist das quasi privat betrieben. Und was ich dann bekam, neben dem schlechten Cappuccino, war ein Riesenbrett mit 2 doppeldaumendicken Schnitten Brot. Ein Berg von diesem rote Beete fetter Dip obendrauf. Und das war so ein Viertel dieses großen Bretts. Der ganze Rest war rohes Gemüse und Obst. Also ohne Übertreibung. Eine komplette Birne, ein kompletter Apfel, eine Schale Erdbeeren, eine halbe Melone. Ein kompletter Kräuterseitlingpilz, den kannst du so roh überhaupt nicht wirklich essen.
Wie groß war dieses Brett?
Also ich würde sagen so 45 mal 30 Zentimeter.
Also eine DIN A4-Seite hat etwa 20 mal 30, so ganz grob.
Ja, also deutlich mehr als das Doppelte. Okay. Also mal abgesehen davon, dass du es nicht essen kannst. Und zum Frühstück schon gar nicht. Aber es
aber ist. Du bist jetzt auch arm, oder?
Nee, es war überraschend preiswert.
Echt? Für so viel Obst und Gemüse?
Ja.
Das ist doch teuer.
Die haben nichts daran verdient. Im Gegenteil. Also ich weiß nicht, wie sowas geht. Die sind auch schon länger da und sind immer relativ gut besucht. Ich weiß, entweder wird da Geld gewaschen oder die haben ein gastronomisches Geheimnis, das ich noch nicht ergründet habe, wie man auch so Geld verdienen kann. Aber es ist völlig absurd und pervers.
Aber diese zwei doppeldicken Scheiben Brot, da hast du dann diesen Dip drauf getan und dann eine Erdbeere oben drauf gesteckt, oder wie?
Ja, das war alles so der ganze Obstsalat, Gemüsezeug irgendwie war so als Deko arrangiert. Mhm. Aber ich meine, so zwei Erdbeerchen und ein Stückchen Gurke und irgendwas wäre ja in Ordnung, aber ganze Kräuterseitlinge und
völlig bescheuert. Überhaupt auch diese komische Mischung aus Obst und Gemüse?
Ja, ja.
Um wie viel Uhr warst du denn da?
10.
Okay, das ist jetzt auch noch nicht so spät, so dass man sagen könnte, du bist wahrscheinlich der letzte Gast, komm, dem geben wir mal alles, was wir noch haben.
Nee, ich hab das schon mal beobachtet. Ich war selbst schon mal da und habe da irgendwas anderes gegessen und das war auch schon sehr reichhaltig. Also absurd viel Zeugs, das ich nicht bestellt hatte. Aber heute, das hat dem echt den Boden ausgeschlagen.
Aber was kostet das denn dann? 12,50 € oder was?
Echt, ja, so ähnlich. Ich glaube, 12 oder 14 Euro waren das irgendwie. Und ich dachte, da kriegst du dann eine ordentliche Dip-Auswahl und leckeres Brot dazu. Aber nein, das war, also drei Viertel davon hatte ich nicht bestellt. Das war nur Deko.
Dafür kriegst du hier in Köln ein Croissant von gestern mit einem Stück Butter.
Ja, genau. Und am Ende, weil die das Thema wahrscheinlich kennen, aber nicht verstehen, dass das falsch ist, wirst dann auch noch gefragt, sollen wir in den Rest einpacken?
Hat sie nicht geschmeckt. Oh Gott, oh Gott.
Also ich habe echt kein Verständnis für sowas.
Ja gut, jetzt bist du natürlich auch so, was das angeht, so ein bisschen genau das Gegenteil, ne? Von Masse statt Klasse.
Ja, aber das ist so drüber. Selbst wenn man gerne viel isst, kann man das nicht essen. Ich möchte den Mülleimer in der Küche nicht sehen jeden Tag. Was die alles rausschleppen in den Müll.
Oder aufs nächste Brett legen. Ja. Wer weiß. Ah ja. Na ja, gut. Das passt nahtlos doch eigentlich in mein Scheißrezept aus dem Interweb, oder?
Ja, ja.
Das ist jetzt schon wieder so ein Gericht, ne? 4,5 Sterne. Und ich hab's auch schon wieder auf mehreren Rezeptseiten gefunden, in unterschiedlichen Varianten. Das heißt, das gibt es schon wieder. Also ist jetzt nicht nur so ein einmaliger Ausfall, sondern es gibt es. Es nennt sich Apfelwurst.
Apfelwurst?
Ich lese mal die Zutaten vor. 600 Gramm dicke Fleischwurst, Margarine, 1,5 Esslöffel Senf, 1,5 Esslöffel Tomatenketchup, Curry, Zwiebelpulver, geriebene Zwiebel, 2 Äpfel in Scheiben, 2 Esslöffel zerlassene Butter. So. Man zieht die Haut der 600 Gramm. Weißt du, wie viel 600 Gramm Fleischwurst ist? Das ist so ein ganzer Ring.
Ja.
So, da zieht man die Haut ab und die Wurst dann in Abständen tief einschneiden. In eine feuerfeste, eingefettete Form geben. Wurst hineinlegen. Senf, Ketchup, Curry, Zwiebelpulver, geriebene Zwiebel mischen. Einschnitte damit bestreichen. Apfelstücke in die Einschnitte stecken. Wurst mit zerlassener Butter bepinseln. Die Form in den vorgeheizten Ofen auf mittlere Schiene stellen und etwa 30 Minuten in Anführungsstrichen braten. Ab und zu mit Butter begießen. Wir mögen am liebsten Kartoffelpüree und einen grünen Salat dazu.
Mhm. Das ist Das ist völlig sinnlos.
Mit dieser Butter.
Immer
mit dieser,
ja, dieser sinnlos.
Ah, diese. Ich kann mir diesen Geschmack von diesem angebratenen Apfel in dieser Fleischwurst, weil die Fleischwurst, das ist Fett. Fleischwurst ist doch reines Fett.
Das ist reines Fett.
Wenn du das eine halbe Stunde, in den Backofen tust.
Und immer wieder Butter drüber.
Nee, aber wenn man da ein bisschen Kartoffelpüree und einen grünen Salat dazu isst, dann kann man schon mal hier die 4,5 Sterne. Kann man, ja, finde ich, schon mal ruhig für vergeben. Ja, aber wie gesagt, das war jetzt kein Ausfall, sondern wenn du Apfelwurst googelst, findest du das Gericht. Das ist ein Gericht. Wir müssen irgendwann mal, wir machen das jetzt noch einen Moment und irgendwann, wenn wir mal wieder eine Staffel verkocht und abgedreht am Herd drehen, suchen wir uns mal eins von diesen Gerichten aus,
ja,
und machen das mal. Um zu gucken, ob wir vielleicht, ja, einfach blöd sind.
Vielleicht. Man weiß es nicht. Übrigens erinnert mich das tatsächlich an, oder erinnerst du dich noch an Günni Lindemann?
Ja. Was war das? Maitre Gunther, oder?
Ja, so ähnlich hat er sich genannt. Ne? Ja. Dieser AfD-Depp.
Gibt's den noch eigentlich?
Ja, den gibt's noch. Der sitzt immer noch im Berliner Stadtrat. Der irgendwelche Dosen aufschraubt und glaubt, Gourmet-Küche zu zaubern in seinen komischen Videos.
Boah, ich hab jetzt den Valomat zum ersten Mal in meinem Leben gemacht, ne?
Kennst du das?
Ja, ja. Das ist ja so eine Internetseite, ich habe das schon mal gehört, aber da kannst du vor jeder Wahl anscheinend, beantwortest du da jetzt, in dem Fall sind es, glaube ich, 38 Fragen.
Ja.
Und dann gibst du am Ende an, welche Parteien die überhaupt in Frage kommen, und dann gibt dir einen Prozent aus, wie viel Prozent das mit dem Parteiprogramm der Partei zu tun hat. Mhm. Ich habe zweimal gemacht, weil ich zum ersten Mal eine Partei wählen muss, die ich noch nie gewählt habe. Ne? Also, und jetzt, ich löse es direkt, es ist nicht, natürlich nicht die AfD. Die tatsächlich, ich habe 6% Übereinstimmung mit der AfD. Nee, ich habe weit über 70% mit einer Partei, wo ich, also im Leben nicht mitgerechnet.
Irgend so eine Randpartei oder eine von den großen Bekannten?
Eine von den großen Bekannten.
Hä?
So ganz, ja, komisch. Ich habe es dann echt nochmal gemacht und habe so ein paar Fragen so bewusst verändert. Mhm. Also ganz bewusst, um das eher so in meine Richtung zu lenken. Nee, hat nicht funktioniert. Der hat sich nicht verarschen lassen.
Das Problem dabei ist, wenn du, es ist schwierig zu manipulieren, wenn du die Wahlprogramme der einzelnen Parteien nicht kennst.
Ja, aber man denkt, ja, ich glaube, es ist auch ganz viel, dass man Parteien grundsätzlich so Meinung aufdrückt, ne? Also ja, so, genau, zum Beispiel, keine Ahnung, bei den Grünen, ja, die sind nur grün versifft und ja. Ich glaube auch, dass die Programme teilweise dann schon ein bisschen anders aussehen.
Ne? Ja.
Ich bin mal gespannt. Aber allein diese 38 Fragen, ich musste mich erstmal um einige Sachen so total kümmern, weil Europapolitik ist schon einem so ein bisschen fern, ne?
Ja,
ne? So in, klar, so gewisse, ja, Fragen, klar, aber bei so anderen, da dachte ich so, und ich wollte jetzt nicht, unten kannst du ein Themengebiet überspringen. Wollte ich aber jetzt nicht machen, weil wäre ja dann wirklich Verfälschung für ein Ergebnis gewesen. Also zwischendurch immer lesen, worum geht's?
Ja, schwierig.
Aber ist trotzdem ein ganz guter Tipp für die Leute, die sich nicht damit auskennen, beziehungsweise auch nicht beschäftigen wollen. Das dauert, keine Ahnung, 5 Minuten.
Ja.
Und dann hat man wenigstens einen Grund, zur Wahl zu gehen und nicht zu sagen, ja, ich weiß ja eh nicht, was ich wählen soll.
Ja. Ja, das ist eine gute Sache.
Wahl-O-Mat.
Wahl-O-Mat. Ja, ich hätte noch anzubieten, unnützes Wissen.
Ja, habe ich auch mitgebracht.
Ja?
Ja. Unnützes Wissen habe ich immer mitgebracht.
Links rein, rechts raus. Aber meistens bleibt es hängen. Neues aus der Kategorie Unnützes Wissen.
Ja, ich bin Experte auf diesem Themenbereich. Ein Mensch hat im Durchschnitt 100.000 Haare auf dem Kopf und ca. 25.000 Haare auf dem restlichen Körper.
Außer du.
Ich habe vielleicht noch 4-5 Haare auf dem Kopf.
Moment mal. Auf dem Kopf 100.000 und der ganze Rest nur 25.000.
Hab mich genauso gewundert wie du, aber das ist anscheinend der Fall. Weil wir haben ja auch eine ganze Menge, selbst aus Männer, viele haarfreie Zonen.
Ja, schon, aber ich finde allein mit meinem Unterarm könnte man es bei dir anmuten lassen, als hättest du ganz schütteres Haar. Also, weißt du, wie ich meine jetzt? Zwar ja. nur Irokesen, dann, aber. Ja, das ist auffällig wenig.
Ja. Und ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Menschen auf dieser Welt, die sogar Haare auf der Zunge haben.
Wachsen bei dir da Haare? Nee, ne?
Ja, vereinzelt.
Nee.
Also ich muss wahrscheinlich nochmal erklären, dass ich bei meiner OP im Winter ein kleines Transplantat von meinem Unterarm unter die Zunge geklebt gekriegt habe. Und da mein Unterarm auch nicht gänzlich haarfrei ist, habe ich jetzt so ein paar vereinzelte Haare, die unter meiner Zunge wuchern. Jetzt nicht besonders lang und die kann man auch zupfen, aber die sind da.
Aua.
Ach, merke ich gar nicht.
Da bekommt ja der Spruch Haare auf den Zähnen eine vollkommen falsche Bedeutung.
Genau.
Gut.
Ja, außerdem habe ich noch Zusatzinfos, nämlich blonde Menschen haben dünnere Haare und dafür mehr. Mhm. Brünette und dunkelhaarige Leute haben dickere, dafür weniger natürlich. Und mal ein Vergleich zum Tierreich, so eine 5 Kilo Katze hat ca. 73 Millionen Haare.
Wow. Ah, okay, aber da ist das natürlich auch so. Ich weiß jetzt nicht bei einer Katze, aber bei so einem. Es gibt ja so Tiere, da kannst du so oben Wasser drauf schütten und die bleiben unten drunter trotzdem trocken, ne?
Ja.
Weil so da so Unterwolle fettige, und sowas. So viele fettige Haare sind. Ja, klar, und die haben doch nicht Daunen, wie heißen die? Diese ganz feinen Haare, die da unten drunter sind.
Ich kenne das nur als Unterwolle.
Heißt das, also vielleicht heißt das so, ja.
Es gibt Deckhaare und Unterwolle.
Ja, das habe ich bei mir unten rum.
Ich weiß nicht, ob wir das wissen wollen.
Immer schön warm.
Too much information.
Ja, ich habe ein ganz kleines unnützes Wissen mitgebracht. Hat auch was wieder mit Erfindungen und Firmen zu tun. Ich weiß nicht, ob das ein Thema aufmacht, aber es geht um das Apple-Logo. Und das allererste Apple-Logo war so ein Kupferstich quasi, wie Isaac Newton unter einem Apfelbaum sitzt und ihm einen Apfel entweder in der Hand hält, ich weiß es nicht. Irgendwo ist da auch ein Apfel mit bei. Und dann wurde das relativ zügig zu diesem angebissenen, typischen Apfel geändert, den man kennt. Was dieser Firma, Apple, ich meine, am Anfang war der noch bunt gestreift. Und dann wurde er ja irgendwann weiß, dieser Apfel. Aber diese Grundform von diesem Apfel ist ja genial, ne? Mhm. So als Firmen-CG, weil den jetzt irgendwo hin tun und jeder weiß sofort, wie es ist. Und da habe ich mal drüber nachgedacht. Die Wahl von so einem Logo eines Konzerns oder einer Firma ist so kriegsentscheidend in der Nachhaltigkeit. Und deswegen wollte ich mal fragen, wie zufrieden bist du im Nachhinein mit dem Freistaat Eifel-Logo?
Welches meinst du jetzt genau? Weil ich habe eins, das habe ich schon immer gehabt. Und das ist einfach nur der Schriftzug in einer bestimmten, etwas ausgefallenen Schriftart. Mhm. Eins, das später dazu kam, war der Hirschkopf.
Genau, das ist ja einmal bei dir der Schriftzug und einmal dieses Piktogramm, würde ich fast nennen.
Genau,
Von diesem Hirsch. So, aber dieser, das meine ich nämlich eben, weil dieser Hirsch, den kannst du jetzt nicht zeichnen.
Nee, nee.
Mal eben, mit dem Kuli so auf dem Tisch.
Das stimmt.
So, den Schriftzug kannst du ja jetzt auch nicht, also den kannst du auch nicht mal eben so dir vorstellen. Weißt du, das ist so, keine Ahnung, das Nike-Logo. So genial, einfach.
Ja, wobei das Geniale am Apple-Logo ist, dass das nicht nur ein Apfel ist, sondern dass die Firma so heißt.
Ja. Ach so.
Cleverer geht's nicht. Also ich weiß nicht, was zuerst kam. Der Name Apple und dann das Logo mit dem Apfel oder umgekehrt.
Boah, ich habe es irgendwann mal gehört, wie es dazu kam, weil ursprünglich der Kompagnon von
Steve Jobs.
Bill Gates sagen, aber Steve Jobs, wie hieß der nochmal? Und der hat Steve Jobs erst dazu gebracht, dass der Name scheiße ist, dass die einen handlichen Namen brauchen. Mhm. Der hatte da einen ganz, ganz unhandlichen Namen für. Und ich glaube nämlich, und das, da kommt auch dieses allererste Logo mit diesem Kupferstich noch her.
Ja.
Ich glaube nämlich, mit dem Logo und diesem unhandlichen Namen wäre Apple heute nicht das, was sie sind.
Wahrscheinlich. Ja. Das ist wirklich entscheidend.
Also kriegt man natürlich nicht raus, aber das wäre so spannend, wie viel Einfluss das hat. So ein Logo oder klar, wie auch so ein Firmenname. Es gibt doch ganz viele so asiatische, fernostasiatische Firmen und Elektronikhersteller, die den Namen nur, also Sony zum Beispiel. Sony hat ja gar keinen Bezug, sondern ist ja nur deswegen ausgewählt, weil der auf der ganzen Welt ausgesprochen werden kann.
Ja. Hm.
Und so, also da haben ja Leute gesessen und haben sich überlegt, wie wollen wir denn heißen? Oder wie nennen wir das, damit wir ein weltweiter Konzern werden können?
Ja. Und interessanterweise hat sich dieser Schriftzug von Sony auch nie verändert.
Ne? Nicht markant auf jeden Fall, ne?
Mhm. Den erkennst du sofort.
Ja, das Logo ist schon gut.
Mhm. Audi ist gesagt, auch genial.
Das sind nur die vier Ringe einfach, ne?
Genau. Mhm.
Ja, es gibt geile Logos.
Mhm.
Verkocht und abgedreht hat gar keins.
Nee, wir halten aber nur unsere blöden Fressen ins Bild.
Nee, da ist ja nur die Farben sind schon definiert. Das Blau, das Weiß ist klar, aber das Blau und das Rot sind definierte Farben. Da habe ich immer diesen Hexcode dafür, habe ich immer da liegen, damit das immer das gleiche Blau und immer das gleiche Rot ist.
Mhm.
Das ist schon definiert.
Ja, aber das ist schon sehr professionell alles.
Ja, das ist ein schönes Wort zum Donnerstag.
Ja, ne?
Das ist schon alles sehr professionell. Ja, ich hoffe, euch hat unsere kleine Musikdaten, komisches Essen. Viel zu viel Essen.
Auch. Ja.
Ja, ja. Folge gefallen.
Ja. Geburtstag und Todesfälle.
Es ist total dunkel. Ist bei dir der Strom ausgefallen, sag mal?
Nee, ich sitze hier im Büro und habe mich nicht getraut, während der Aufzeichnung den Lichtschalter zu betätigen. Obwohl.
Weil sonst alle Zuhörschaffenden völlig geblendet werden.
Ja, genau. Obwohl ich habe bei der Aufnahme auch eine Dose Bier geöffnet, insofern. Das hat wahrscheinlich gar keiner gehört.
Ach, mit etwas verruchter Musik zum Schluss verabschiede ich mich schon mal, überlasse die letzten Worte dem Ricky Rick und lasse Gudrun Kniff noch etwas im Hintergrund singen, während du dich verabschiedest. Auf Wiedersehen, bis nächste Woche. Tschüss.
Ja, ich möchte gar nicht viel über diese schöne Musik drüber reden. Mit einer neuen Episode.
Das ist die beste Unterhaltungsmethode.
Genauso ist es. Madet Jod, schwenkt Jod.
Geschichte.